Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute am Freitag, den 14. Februar 2020, in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesische regionalen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Landwirtschaftsminister Agus Suparmanto wird die GSP-Verhandlung erledigen. Die Covid-19-Opfer auf japanischen Kreuzfahrten steigen auf 218. Ethnische Uiguren in China Angst vor dem Coronavirus. Indonesien sollte die Volkszählung 2020 nutzen, um die demografischen Prämien zu optimieren. Erick Thohir sagte, BUMN wird 30% seines Fonds für die Corporate Social Responsibility im Bildungsbereich einsetzen. Das Landwirtschaftsministerium und die FAO kooperieren mit den Grenzbauern in West-Kalimantan für eine gesunde Reisproduktion. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Handelsminister Agus Suparmanto hat Washington DC, USA besucht, um das allgemeine Toll Preference System, GSP, Generalized System of Preference, aus den USA in Indonesien zu erörtern. In Washington traf Minister Agus am Donnerstag, den 13. Februar, den US-Handelsvertreter Robert Lighthizer, um über einige von beiden Ländern noch nie vereinbarten Dingen zu diskutieren. Der Minister fuhr fort, dass das GSP Indonesien zugute komme. Er hoffe, dass durch die Erledigung der noch anstehenden Fragen der Export indonesischer Produkte in die USA gesteigert werde. Außerdem komme die Gabe des GSP-Systems für Indonesien auch den USA zugute, da diese als Importteuerwaren mit guter Qualität und niedrigerem Preis bekommen wurden. Die Passagiere auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess in den Gewässern von Yokohama, Japan, die mit dem Coronavirus infiziert waren, nahmen auf 218 zu, einschließlich der Quarantäneoffiziere. Die Zahl der Opfer nimmt zu, nachdem das japanische Gesundheitsministerium am Donnerstag, den 13. Februar, 44 neue Fälle gemeldet hatte. Laut Gesundheitsminister Katsunobu Kato, AFP zitiert, begannen die Behörden ältere Menschen vom Schiff zu entfernen, wenn die Testergebnisse negative Covid-19 zeigten. Planmäßig werden sie in einem von der Regierung ernannten Gasthaus untergebracht. Das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess wurde seit dem 13. Februar vor der Küste von Yokohama unter Quarantäne gestellt. Die japanischen Behörden haben etwa 300 Personen von insgesamt 3.711 Passagieren auf dem Schiff beobachtet. Gemäß dem Protokoll wird der Quarantänevorgang ab dem 5. Februar 14 Tage lang durchgeführt. Ethnische Uiguren in der autonomen Region Xinjiang, China, sind besorgt über die Übertragung von Covid-19 im Osten. Sie sind auch besorgt über den Zustand der Uiguren, die sich derzeit in von der lokalen Regierung errichteten Trainingslagern befinden. Wie AFP am Donnerstag, den 13. Februar, berichtete, wurden bisher in Xinjiang 55 mit dem Coronavirus infizierte Personen gemeldet. Eine Person hat sie erholt und ist nach Hause zurückgekehrt. Einige befürchten jedoch, dass sich das Virus in einem Lager ausbreiten könnte, in dem ethnische Uiguren leben. Wenn im Lager keine ausreichende Versorgung mit Medikamenten und Ausrüstung vorhanden ist, wird befürchtet, dass dies die Verbreitung von Covid-19 weiter erleichtern wird. Der Vorsitzende des Uigurischen Weltkongresses, Dolkun Issa, sagte, er sei zutiefst besorgt darüber, dass sich das Virus in der Region weit verbreiten könnte, wenn die lokale Regierung keine geeigneten vorbeugenden Maßnahmen ergreife. Die chinesische Regierung baute eine Reihe von Lagern in Xinjiang mit dem Grund, die Uiguren mit verschiedenen Fähigkeiten auszubilden. Die aus den Aktivitäten der Volkszählung im Jahr 2020 generierten Daten werden voraussichtlich verwendet, um die Vorteile des demografischen Bonus, den Indonesien derzeit genießt, zu optimieren. Der demografische Bonus wurde im Jahr 2012 eröffnet und im Jahr 2036 geschlossen. Der Höhepunkt des demografischen Bonus trat im Jahr 2021 auf. Dies sagte der Stellvertreter für Sozialstatistik der Indonesian Agentur für Statistik, Yuwono Margo, im Merdeka Barat Forum, Fox Jalung 2020, eine Daten Indonesien, das am Donnerstag, den 13. Februar, vom Ministerium für Kommunikation und Information in Jakarta abgehalten wurde. Die Volkszählung 2020 ist die erste, die ein Online- oder Online-System auch als unabhängige Volkszählung bezeichnet, einführt, das von Februar bis März 2020 beginnt. Laut Margo Yuwono können die Daten aus der Volkszählung als Impuls für das Land genutzt werden, um in verschiedenen Regionen gute Arbeitsplätze zu schaffen. Der indonesische Minister für Staatsbetriebe, BUMN, Erick Thohir, wird 30% des Fonds der Corporate Social Responsibility, CSR, im Bildungsbereich für die junge Generation maximieren. Erick Thohir sagte am Mittwoch, den 12. Februar, es gebe das sogenannte Programm Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, einer Behörde für Verwaltung der Bildungsfinanzen und die Programme der Privatsektoren. Der Minister will aber die Teilnahme seines Ministeriums im Bildungsbereich stärken. Zuvor hat Minister Erick Thohir 5 strategische Prioritäten der BUMN für die Periode 2020-2024 präsentiert. Sie bestehen unter anderem darin, wie Staatsunternehmen zwischen dem Geschäftsverhalten und der Verantwortung für soziale Auswirkungen ausgewogen eingesetzt werden. Außerdem müssten die Staatsbetriebe es wagen, die Änderungen im Ökosystem in der geschäftlichen Zusammenarbeit und auch in Partnerschaften vorzunehmen. Sie sollten zu Akteuren werden, die im Zeitalter der Technologie einen Durchbruch erzielen können, wenn man die aktuelle Ära der Störungen dazu berücksichtigt. Di UN Nahrungsmittel und Landwirtschaftsorganisation FAO und das Indonesische Landwirtschaftsministerium arbeiten mit einigen Landwirten am Grenzgebiet Indonesien und Malaysia im Bezirk Sanggau der Provinz West-Kalimantan zusammen, um landwirtschaftlichen Ackerbau mit organischen Stoffen zu bearbeiten und gesunden Reis zu hohem Preis zu produzieren. Das sagte der stellvertretende Leiter des FAO-Vertretungsbüros Indonesiens, Ageng Herianto, am Donnerstag, den 13. Februar in Pontianak, West Kalimantan, nach der Meldung der Indonesian Nachrichtenagentur Antara. Er fügte, die organische Landwirtschaft werde seit dem Jahr 2016 betrieben. Laut Ageng Herianto werde die FAO gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium die Kapazität der Landwirte und Landwirtschaftsausbilder im Bezirk Sanggau entwickeln, indem sie durch ein Fortbildungsprogramm das Prinzip und die Praxis in der Landwirtschaft erlernen. Außerdem könnten sie in den Progress zur Erhaltung der organischen Zertifizierung eingearbeitet werden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.871 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.988 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.671 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch. Bei einer Temperatur von 26 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema die Vermehrung der Anzahl der Frauen im Kabinett von Boris Johnson, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der britische Premierminister Boris Johnson denkt zurzeit über eine Umbildung seines Kabinetts nachdem es ihm gelungen ist, der britischen Regierungschef zu werden. Er hat die Position als Premierminister inne, nachdem die von ihm angeführte konservative Partei die Wahlen nach dem Brexit-Chaos gewonnen hat. Johnson wird das Kabinett umbilden, indem er nun erwägt, die Zahl der Ministerinnen zu erhöhen. Die Zunahme der Frauenquote im Kabinett von Boris Johnson wird aufgrund der Forderungen verschiedener Seiten durchgeführt, damit der Premierminister die Zahl der weiblichen Minister im Kabinett zu erhöhen. Verschiedene Medien in Großbritannien berichteten über eine Spekulation, dass mindestens drei Ministerinnen aus dem Kabinett von Boris Johnson entlassen werden würden. Die Medien gehen davon aus, dass die drei Namen, die von entlassen werden, Theresa Villiers, Andrea Leadsom und Liz Truss seien. Aufgrund der Spekulation entsteht Eindruck, dass Boris Johnson als Reaktion darauf behauptete die Regierung, dass die Frauenzahl im Kabinett verteidigt werden solle. Die inländischen Medien setzen, dass fünf Frauen sich mit dem neuen Kabinett von Johnson vereinigen werden. Die Menge ist mehr als zuvor. Die interne Regierung teilte mit, dass die derzeitige Zahl der Ministerinnen nur 18% betrage, aber bei der nächsten Kabinettsumbildung wird die Anzahl auf 60% von der Zusammensetzung des Kabinetts erreichen. Boris Johnson wird die Kabinettsumbildung durchführen, um seine Regierung zu erleichtern, vor allem vor Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu bestehen. Einige Minister im derzeitigen Kabinett werden ersetzt. Vor den Wahlen hatte Boris Johnson häufig Probleme mit dem Parlament und mehreren Ministern in seinem Kabinett. In dieser Perspektive wird die Kabinettsumbildung durchgeführt. Neben der Wirksamkeit seiner Regierung kann die Erhöhung der Zahl der Frauen im neuen Kabinett auch das Image von Boris Johnson vor den Augen des britischen Volkes steigern. Aus diesem Grund muss Boris Johnson bei der Auswahl der weiblichen Figuren für sein Kabinett vorsichtig sich verhalten. Die Überlegung ist sicherlich nicht nur das gute Image vor den Augen der Gemeinschaft, sondern auch die reibungslose Ablauf der Staatsregierung. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einige historische Ereignisse passierten am 14. Februar, wie folgt. Wir beginnen mit dem Vorfall vom 14. Februar 1945, bei dem es in Blitar, Ostjava zu einem Peta-Aufstand kam. Am 14. Februar 1945 rebellierte die Indonesische Streitmacht Peta in Blitar unter Supriyadis Führung gegen die japanischen Invasoren. Der Plan für den Aufstand wurde angezündet, weil die jungen Kommandeure berührt waren, um das Leid des indonesischen Volkes zu sehen, das von der japanischen Armee wie Sklaven behandelt wurde. Die Rebellion wurde von der japanischen Armee vereitelt. Ungefähr 78 Peta-Offiziere und Soldaten aus Blitar wurden schließlich verhaftet und ins Gefängnis geworfen und dann in Jakarta vor Gericht gestellt. Wir kommen jetzt zu dem historischen Ereignis am 14. Februar 1946. Als die erste rot-weiße Flagge in Manado, Nord-Sulawesi, wehte. Nach der Unabhängigkeitserklärung Indonesiens am 17. August 1945 wurde der größte Teil Ostindonesiens noch von den Invasoren kontrolliert. Um die Unabhängigkeit Indonesiens dort zu verwirklichen, sammelten die Nord-Sulawesi-Nationalisten alle ihre potenziellen Kräfte, um den Kampf aufzunehmen. Mutig genau um Mitternacht, 14. Februar 1946, führten regionale Kämpfer aus Nord-Sulawesi, angeführt von Taulu und Wisan-Kommandanten, unterstützt von den Kommandanten Franz Bismann und Freddy Lumanau, die Angriffe durch und nahmen alle Soldaten und Kommandeure der niederländischen Invasoren von Manado, Tomohon, nach Tonsea gefangen. Am Nachmittag war der Command der Royal Dutch East Indies Army KNIL, De Vries, gezwungen, die Unabhängigkeit Indonesiens anzuerkennen und das rot-weiße Flattern zum ersten Mal in Nord-Sulawesi aufzugeben. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit Ereignissen am 14. Februar 2005. Der frühere libanesische Premierminister Rafik Hariri wurde am 14. Februar 2005 bei einer Bombenexplosion westlich der Hauptstadt Beirut getötet. Bei dem Attentat auf Hariri wurden 9 Menschen getötet und 100 weitere verletzt. Ungefähr 300 Kilogramm Sprengstoff wurden gezündet, als seine Wagenkolonnade am Hotel St. George in Beirut vorbeifuhr. Die Morde fanden inmitten zunehmender politischer Spannungen zwischen Syrien, einem politischen Verbündeten des Libanon, und der Opposition statt. Hariri war gerade im Oktober 2004 als libanesischer Premierminister zurückgetreten und der Opposition beigetreten. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Bis morgen dann, auf Wiederhören.
Das Lied mit dem Titel Roman Picisan oder Liebesromans gesungen von Dewa. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Regierung reduziert den Import von Eisen und Stahl. Der indonesische Präsident Joko Widodo beauftragt die Wirtschaftsminister in seinem sogenannten Kabinett Indonesia Maju, dem Kabinett indonesischer Entwicklung, Maßnahmen, die den Import von Eisen und Stahl reduzieren können, zu ergreifen. Die Größe des Importes von Stahl ist eine der Quellen des Defizits der indonesischen Handelsbilanz. Nach Angaben der Behörde für Zentrale Statistik BPS betrug der Importwert von Eisen und Stahl 2019 10,3 Milliarden US-Dollar. Dieser Wert bedeutet eine kleine Steigerung zur Importwert 2018, nämlich 10,2 Milliarden US-Dollar. Eisen und Stahl gehören zu der zweitgrößten Lieferung an Importwaren in Indonesien nach Maschinen und Elektrogeräten. Der Präsident forderte am Mittwoch, den 12. Februar in Jakarta, auf, dass der Negativtrend beendet werden solle. Wenn der Import in großer Menge erlaubt werde, würde sie die lokale Stahlfabrik und Industrie niemals weiterentwickeln. Laut Präsident Joko Widodo könnte die heimische Industrie einen Teil des importierten Eisens und Stahls produzieren. Daher forderte er die Wirtschaftsminister auf, Vorschriften zu erlassen, die die nationale Eisen- und Stahlproduktion fördern könnten, beispielsweise durch die Bereitstellung einfacher und billiger Rohstoffe. Der Präsident betonte, Indonesien müsse das Ökosystem in der Rohstoffversorgung für die Stahl- und Eisenindustrie verbessern, beispielsweise bei der Verfügbarkeit und zur Stabilität der Rohstoffpreise. Laut ihm können Rohstoffe aus den nationalen Mineprodukten verwendet werden, um die Wertschöpfung im Land zu steigern. Dies diene dazu, nicht nur den Import zu reduzieren, sondern auch Arbeitsplätze eröffnen zu können. Angesichts der Aufforderung der Präsidenten wird der Industrieminister Agus Gumiwang sicherstellen, dass der Import von Eisen- und Stahlrohstoff reduziert werde. Einer dieser ist Altmetall, das der Rohstoff für die Herstellung von Knüppelstahl ist. Von dem Gesamtbedarf von 14 Millionen Tonnen pro Jahr kann die heimische Schrottindustrie nur 5 Millionen Tonnen liefern, sodass noch rund 9 Millionen Tonnen aus dem Ausland importiert werden müssten. Mit dem Grund, die heimische Metallschrottindustrie zu schützen und den Import gefährlicher und giftiger Abfälle zu verringern, ist der Altmetallimport jedoch auf nur 5 Millionen Tonnen begrenzt. Das war unser Indonesien.
Aku yakin kamu bisa.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Das war das Lied mit dem Titel Temukan Jawabannya oder Finde die Antwort von Mika Tambayong. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liberjuhurer, Timur Tengah Selatan is ein Bezirk in der Provinz aus Nusa Tenggara. Der zwischen vier Gegenden und zwar der Stadt Kupang, dem Bezirk Kupang und dem Bezirk Timur Tengah Utara und Sbeli liegt, sowie unweit an Osttimor grenzt. Die einzigartige Gebirgslandschaft mit wunderschönen Küsten, die an dem Timorsee liegen, erfreuen den Besucher mit ihrer Naturlandschaft. Eine dieser Küsten heißt Kolbano und ist ein beliebtes Touristenziel. Di Kolbano Küste liegt am Dorf Kolbano im Bezirk Timur Tengah Selatan. Sie zu erreichen, müssen Sie etwa 3 Stunden mit dem Auto und etwa 135 Kilometer von der Hauptstadt aus Nusa Tenggara, Kupang, ausfahren. Die Stadt Kupang können Sie mit dem Flugzeug von den Großstädten in Indonesien erreichen. Während der Autofahrt werden Sie verschiedene Landschaften wie unter anderem Wälder, Reisfelder und Siedlungen und Häuser mit Bambus und hohen Gräsern, die sogenannten Ilalang, sehen. Liebe Zuhörer, nachdem Sie 3 Stunden gefahren sind, werden Sie bei Ihrer Ankunft an der Küste Kolbano erstaunt sein. Die Landschaft ist einzigartig. Während die meisten Küsten eine weiße und schwarze Sandausdehnung oder die Mischung von beiden Sandfarben haben, erstrecken sich an der Kolbano-Küste Tausende von vielfarbigen Steinen, rot, grün, gelb und schwarz. Kolbano liegt direkt am Timorsee und ist dadurch mit dem großen Indischen Ozean verbunden. Es ist nicht verwunderlich, wenn das Wasser des Meeres klar und blau ist und sehr große Wellen sich am Ufer brechen. Deshalb sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie dort schwimmen. An der Küste können Sie einen wunderschönen Sonnenauf- und Untergang erleben, weshalb der Ort bei den Fotografen sehr beliebt ist. Liebe Zuhörer, an der Küste Kolbano gibt es aber nicht nur die vielfarbige Sandausdehnung, sondern auch einen riesigen Korallenfels in Form des Kopfes eines Löwen zu besichtigen, der eine ungemeine Anziehungskraft auf die Besucher ausübt. Die Dorfbevölkerung Golbano nennt ihn Fatun. Sie können ihn besteigen, aber sie sollten dabei vorsichtig sein, da er glitschig ist. Vom Gipfel des Fatun können sie das schöne Panorama genießen. Leider sind dort noch keine Restaurants vorhanden. Deshalb sollte man sein Essen selbst mitbringen. Liebe Hörer und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit der Golbano Küste. Auf Wiederhören!
Das war das Lied mit dem Titel Knock Me Out, vorgetragen von Afghan. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und live stream www.vnews.id/german. Liebe Zuhörer, nun werden mit Ihnen das Programm dies und das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über die Schülerinnen der Fachoberschule Indonesien, die Siegerinnen beim internationalen Fashion Wettbewerb in Singapur geworden ist. Liebe Zuhörer, eine stolze Leistung wurde von indonesischen Teenager vollbracht. Am 5. Januar 2020 haben vier Schülerinnen der Fachoberschule SMK NU Banat Kudus den prestigeträchtigen Fashion Wettbewerb Grand Prix Sakura Collection Asia Student Award 2020 im Flughafen Atrium Jewel Changi Airport in Singapur gewonnen. Die indonesischen Schülerinnen Dania Pulungan Aswaita, Najla Mufida Aslita, Salsabila Nijatin Asfirte und Vira Aulia Asfumte Sigarin haben beste Leistungen für Indonesien erbracht. Liebe Zuhörer, Dania Pulungan, eine der Siegerin beim Sakura Collection Grand Prix Asia Student Award 2020, hatte das Konzept von Shinogiri, einer Ideenkollaboration von Shinobi X Onigiri. Shinobi ist ein anderer Name von Ninja und Onigiri ist eine bei Japanern beliebte Art von Street Food. Dania brachte zum Ausdruck, dass der kreative Prozess vor einigen Monaten mit der Suche nach einem richtigen Designkonzept gemäß des Themas dieses Wettbewerbs begonnen habe. Schließlich entwarf sie die Idee von Shinogiri, denn die beiden Elemente von Shinobi und Onigiri haben die Anziehungskraft einer monochromen Farbe, die sie vereinigt, sodass eine Mischung aus Urban- und Streetwear-Look entstanden ist. Dania erklärte weiter, dass die schwarze Farbe in Shinobi das steile, unsichtbare und schleichende sein, während die weiße Farbe in Onigiri die reine und heilige Bedeutung symbolisiere. Zwei Farbphilosophien, die sehr interessant als Urban Streetwear werden könnten. Liebe Zuhörer, es war sehr interessant für die vier Schülerinnen der Fachoberschule den Sieg beim Fashion Wettbewerb in Singapur zu erringen. Dieser Wettbewerb wird schon seit 7 Jahren regelmäßig veranstaltet. In der Anfangsphase des Wettbewerbs im November 2019 mussten die Schülerinnen der Fachoberschule SMK NU Banat Kudus nach Ideen suchen und ihr Designkonzept ins Komitee schicken. Sie mussten mit Tausenden von Teilnehmern aus verschiedenen Modeschulen aus 6 Ländern in Südostasien konkurrieren. Infolgedessen war es der Fachoberschule, die von der Stiftung Jarum Foundation ausgebildet wird, gelungen, 7 Schülerinnen von 10 Finalisten aus Indonesien zu senden. Sie haben Indonesien vertreten, um durch eine Kollaboration mit dem Projekt von Citizen Eco Bag Lernerfahrung bei der ESMOD Japan in Tokyo zu erhalten und ein Geschenk zu erobern. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das über die Schülerinnen der Fachoberschule Indonesien, die Siegerinnen beim internationalen Fashion Wettbewerb in Singapur geworden sind, von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören!
Gerakan kakimu ke kiri dan ke kanan.
Das war das Lied mit dem Titel Pesta oder Party gesungen von Elvas Singer. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3300 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Liebe Zuhörer, dieses Mal werde ich regionale Songs aus West Java und Central Java mit dem Titel Manuk Dadali und Padang Bulan präsentieren. Musik spiegelt die Kultur jeder Region in Indonesien wider. Die derzeitige technologische Entwicklung hat die regionale Musik zu einer moderneren Form verändert und zieht junge Generation an. Electronic Dance Musik, die elektronische Tanzmusik, bekannt als EDM, ist eine der Arten von Musik, die bei der jungen indonesischen Generation beliebt ist. Diese ist in der Lage, verschiedene Musikgenres zu vereinfachen und sie moderner zu machen, wie in den Liedern Manuk Dadali und Padang Bulan, die von der jungen indonesischen Generation neue arrangiert worden sind. Dies zeigt, dass es noch eine junge indonesische Generation, die ihre traditionellen Lieder lieb gibt. Liebe Horrorfreunde, hier ist Mariska mit Manuk Dadali und Padang Bulan in der EDM-Version. Viel Spaß beim Zuhören.
Saat ngapung luhur jauh di awal-awal meber kenjang-jang ngabangun taya karirai kuku narang goas rejeng pamatuk nangalu ngapak mega bari hiberna tarik nuru saha anu bisa nyusun kana tandangna gandang jeng pertentang kaya bandinganana dipika gilir dipika serap kusasama kaya karang pangkasian leber walanena manuk gadali manuk panggagana pare bangsa ti Indonesia jaya manuk gadali pangka koncarana resep hiji rukun sakabehna manuk gadali manuk panggagana pare bangsa ti Indonesia jaya manuk dadali pangka koncarana resep hiji rukun sakabehna
Sakabehna
Voice of Indonesia.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.